Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Podcasts der Beratungsstelle Leben vom Grünen Vogel e.V. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Fabian Wichmann und wissenschaftlicher Mitarbeiter der Beratungsstelle Leben und in dieser Funktion verantwortlich für den Transfer und die Vermittlung von Erfahrungen und Erkenntnissen aus unserer praktischen Arbeit. Dies ist die zweite von insgesamt mehreren Folgen, die wir begleitend zu unserer Tagungsdokumentation unseres Fachtags veröffentlicht haben. In der letzten Folge haben wir von Claudia Danschke gehört, wie sich die Beratungsarbeit verändert und welche Herausforderungen es dort gibt. Wie können wir in der Präventions- und Distanzierungsarbeit, in der Ausstiegsarbeit reagieren? Wo liegen die Herausforderungen? Und wie schaffen wir den Spagat zwischen Schutz junger Menschen und dem berechtigten Interesse nach Sicherheit? Dazu haben wir auf unserem Fachtag mit verschiedensten Expertinnen gesprochen, aus Wissenschaft, Jugendhilfe und den Sicherheitsbehörden, sowie der praktischen Präventionsarbeit. In dieser Folge berichtet Benno Köpfer, Leiter der Abteilung Islamistischer Extremismus und Terrorismus beim Verfassungsschutz Baden-Württemberg, über Erkenntnisse des Verfassungsschutzes, welche Rückschlüsse und Konsequenzen für die präventive Arbeit und die gesetzten Ziele bestehen. Moderiert wird der Fachtag wieder von Axel Schurbohm. Also los geht's, viel Spaß beim Hören.
Danke, Claudia. Wie versprochen, der fliegende Wechsel. Wir gehen direkt über zum nächsten Vortrag. Dr. Benno Köpfer, Erkenntnisse des Verfassungsschutzes, Rückschlüsse und Konsequenzen für die präventive Arbeit und die gesetzten Ziele. Herr Köpfer hört gerade nicht zu, daher kann ich eine Geschichte aus unserer gemeinsamen Vergangenheit erzählen, an die Sie sich vielleicht nicht erinnern. Wir hatten schon mal die große Ehre, zusammenzuarbeiten für die Fachstelle Liberi am Fachtag, den wir in Kiel 2019 gemacht haben. Freut mich, Sie wiederzusehen. Und für die, die Benno Köpfer noch nicht kennen, er ist Leiter der Abteilung Islamistischer Extremismus und Terrorismus beim Landesamt für Verfassungsschutz in Baden-Württemberg. Seit 2002 beschäftigt er sich mit der Thematik sich radikalisierender junger Menschen. Als Islamwissenschaftler und Archäologe war er vorher unter anderem in Syrien und im Jemen tätig. Und 2016 veröffentlichte er ein Jugendbuch über die Entwicklung eines jungen Dschihadisten. Mit den Worten übergebe ich an Sie, Herr Köpfer, bitte.
Beim Trinken noch überrascht. Ich hoffe, das Mikro funktioniert. Ja, guten Morgen von meiner Seite. Es freut mich sehr, dass das mit der Einladung und dem Termin geklappt hat. Vielen Dank, dass ich hier sein kann. Und ich werde jetzt das eine oder andere mal ein bisschen flotter drüber machen. Ich habe gesehen, du warst top in der Zeit. Und ich wollte loslegen mit den Fällen, die wir haben. Und das Problem bei den Sicherheitsbehörden ist, kurz umschrieben, ist es Angeberei oder ist es eine ernste Gefahr? Ich werde kurz noch mal ein bisschen Radikalisierung ansprechen, die Ebenen, Indikatoren. Das ist sicher für die meisten hier was Bekanntes, aber die Schlüsse dann für die Arbeit, die man daraus ziehen kann, die versuche ich dann eben auch auf ein paar Folien noch mal zu zeigen. Und dann, ich denke, das dürfte für die meisten überraschend und interessant sein, wie es gerade in Baden-Württemberg aussieht, mit den, wir nennen es, gefährdeten Jahrgänge. Und Spoiler, ich nehme es vorweg, auch bei uns ist das Bild ein ganz ähnliches. Wir sehen eigentlich bei den jungen Menschen im Alter von 13, 14, 15 einen ähnlichen Stand wie vor 10 Jahren, wie 2015, 2014. Dann noch die weiteren Indikatoren und dann eben ein paar Stichworte, mit denen wir dann in die Diskussion vielleicht gehen können. Wie gesagt, das nur ganz kurz, das ist den meisten bekannt, aber es hilft doch immer wieder, sich nochmal zu vergegenwärtigen, dass wir es eben mit den verschiedensten Ebenen zu tun haben, die auf Radikalisierung einwirken. Der Fokus in dem Moment, wo wir es mit einzelnen Jugendlichen zu tun haben, ist die individuelle Ebene, sind die biologischen, sozialen, psychologischen und so weiter Faktoren. Man kann nämlich doch nach wie vor immer trefflich drüber streiten, ist es Ideologie oder ist es Psychologie oder ist es Verhalten. Also da gibt es einfach noch immer genug Diskussionsstoff, denke ich, über den man diskutieren kann, wenn wir uns das im Hinterkopf behalten. Ja, die Einstellungen, die individuelle Konstitution, die Belastungen, Erkrankungen, Gewalterfahrungen, das ist ein Punkt, den wir, glaube ich, bei allen Radikalisierungsverläufen mitbekommen. Und vor allen Dingen, also auch da würde ich sagen, das trifft vielleicht auch die anderen Beobachtungen, Corona war da sicher der große Einschnitt und dass eben viele junge Menschen, ja, zeigen ja auch die jüngsten Studien, damit entsprechenden Belastungen an den Start gehen. Die Beeinflussbarkeit, Identitätskrisen, die Suche nach Ehre, Ruhm, Anerkennung, Suche nach Lebenssinn, was ist nach dem Tod, das ist auch etwas, was bei all den Fällen immer wieder dann auftaucht. Männlichkeitsbilder sind ein starkes Thema und aber auch die Frauenbilder, Abgrenzung, Nähe zu Frauen. Und das fängt eben auch und ist vor allen Dingen ein großes Thema natürlich in der Pubertät. Die Verhaltensweisen, die uns begegnen, wenn sich zum Beispiel Schulleitungen an uns wenden, dann ist ein Punkt, den ich hier jetzt von diesen vier Punkten rausgreifen möchte, die konfrontative Religionsbekundung. Das ist, denke ich, nach wie vor ein heißes Eisen, weil Schulleitungen gerne mal sagen, was bei uns an der Schule, da gibt es doch sowas gar nicht. Und wenn man dann genauer nachfragt, vor allen Dingen bei den jungen, ja, Buben, jugendlichen Männern, da fällt es dann vielleicht auch auf dem Pausenhof nicht gleich auf, konfrontativ mit dem Niqab in die Schule zu kommen, dann sehen es wenigstens alle. Aber bei den jungen Männern sieht man es eben nicht immer gleich. Neue Sprüche, auch da lernen wir eigentlich momentan auch häufig noch dazu. Es gibt immer wieder neue Themen, mit denen dann eben versucht wird, aufs Umfeld einzuwirken. Dann eben diese Eindeutigkeiten, Klarheiten. Ich meine, das ist nirgends schöner als im Internet, wenn man eben ein Bild und ein paar Texte dazu hat, ein Meme. Das wird schnell geteilt in den Chatgruppen. Was auch auffällt, aber das ist eigentlich pubertätstypisch, dass man natürlich sich irgendwann auch mal mit was passiert denn am Ende meines Lebens, für was lebe ich, Jenseits und Tod, das taucht auch in den ganzen Chats auf, mit denen wir dann konfrontiert sind, die wir dann teilweise auch bewerten. Abwertungen, Feindbilder, da sage ich Ihnen alle nichts Neues. Erscheinungsbild ändert sich, Kleidung, auch das nach wie vor spielt einfach eine Rolle, ist ein Indikator, die Accessoires und die Gesten, wenn Sie an den Zeigefinger denken, der wird und begegnet uns eben auch immer wieder. Kurz zusammengefasst, die jungen 14-, 15-, 16-Jährigen, mit denen wir uns beschäftigen, die haben also auch nach wie vor diesen Lego-Islam oder diese Versatzstücke von Islam. Und wenn sie dann in diesen, je nachdem, Discord, TikTok und wo auch immer unterwegs sind, dann ist eben Islam nur noch Dschihad. Ein Punkt, der vielleicht vor 10 Jahren nicht ganz so krass war, jetzt aber definitiv wichtig, ist die Nasheed oder die eigene Musikkultur, und zwar in allen Varianten. Also ich kann das ja auch im Gym, im Sportstudio hören oder eben, wenn man guckt, dann werden auch eben die entsprechenden Bilder. Das ist übrigens der Ansatz für die Strafverfolgungsbehörden. Wenn entsprechende Nasheed von IS verwendet werden, dann sind wir da eben in diesem Bereich Propaganda für IS und wo dann eben auch diese rote Linie Strafbarkeit, Staatsschutzrelevanz, ein Indikator sind hier die entsprechenden. Dann habe ich von der Dunya Bussar, das ist vielleicht für den einen oder anderen auch nochmal eine Wiederholung, aber ich mag dieses Erklärungsmuster nach wie vor, weil einfach Extremisten, in unserem Fall die Dschihadisten und Salafisten, die besseren Geschichtenerzähler sind. Also die einfach attraktive Geschichten anbieten, und die Dunya Bussar hat es in ihrem längeren Aufsatz mal so ein bisschen auseinandergenommen. Und wenn man die sich jetzt mit Bildern anschaut, also den IS als Utopie, von dem träumen die noch immer, auch wenn es den realiter nicht mehr gibt, dann ist immer noch die Idee, einen islamischen Staat, den es eben 2015, 16 mal gab, da müsste man wieder hin. Das sind auch die Ausreisefantasien. Dann bei sicher einigen ist auch diese empfundene Ungerechtigkeit, Muslime als Opfer, das ist vor allen Dingen nach dem 7. Oktober auch ein Thema, in dem Moment, wo dann Kinder, Frauen als Opfer von entsprechenden Bombardements auftauchen. Da wird natürlich so ein Impuls geweckt, man muss helfen. Dann eben jenseits diese Höllenfantasien, und da kann man heute tolle Sachen mit KI machen, und das macht auch unsere Kundschaft mit KI. Da kann ich dann so ganz detailliert zeigen, wie heiß das dort ist und wer da so alles am Start ist, und das macht Eindruck bei 12-, 13-, 14-Jährigen. Dieses Phänomen der Sleeping Beauty, des Dornröschens, finde ich auch ein treffendes Bild. Das werden wir nämlich bei den jungen Frauen an der einen oder anderen Stelle sehen, die dann von ihrem Dschihad prinzen. Da musste ich gleich dran denken bei deinem ersten Fall. Also wenn ich dann eben entsprechenden lebensälteren Partner habe, das ist doch schon so ein Dschihad-Prinz, mit dem ich dann vielleicht den islamischen Staat. Dann Lancelot ist auch klar. Und Zeus, aus dem hat Dunya Bussar damals den gefährlichsten gemacht, weil wenn junge Männer, da bin ich jetzt eher bei 16, 17, 18-Jährigen, Herrscher über Leben und Tod, das ist da der Hintergrund. Und jetzt brauchen wir nicht in die abendländische Historie, wir können uns das auch anschauen, eben KI generiert in sozusagen islamischem, frühislamischem Kontext. Dann wird eben aus Khalid ibn Walid ein entsprechender Held, oder die Schlacht von Badr, Uhud oder Karbala unten rechts, alles entsprechend bebildert. Und ein neuestes Beispiel, das ist jetzt erst die Tage, habe ich das auch nochmal gefunden, die Safia, Das ist so ein bisschen momentan, wo ich besonders hinschaue bei den jungen Mädchen, wenn sie sich anfangen, mit Safia bint Talib zu beschäftigen. Interessanterweise in der Moschee in Japan, fragen Sie mich nicht, warum das in Japan ein Vortrag war, jetzt im Ramadan 2025. Mir ging es hier eher um dieses Bild, die Safia eben als eine Frau in Rüstung, eben eine sehr aktiv Kämpfende. Und die Safia, die kennen diejenigen, die sich mit IS-Propaganda beschäftigt haben, auch noch als Titel von der Zeitschrift Safias Enkeltöchter. In den Artikeln ist eben immer propagiert worden, eben nicht nur die Frau, die nach Kindern und Haushalt guckt, sondern tatsächlich eine Kämpfende, weil die Safia, und das haben wir in einem indizierten Buch auch nochmal nachlesen dürfen, dessen Buch, was unter anderem auch in den IGMG-Moscheen mal auslag, da wird die Safia eben als die Frau geschildert, die als erste muslimische Frau einen Juden, hier steht es noch vornehm, als einen Polytheisten tötete und von daher ein Role Model für entsprechende Gewalttaten. Das war auch einer der Gründe, dann dieses Buch für Jugendliche zu indizieren, also für unter 18-Jährige nicht mehr zugänglich zu machen. Dass diese Safia eine große Rolle spielt, können wir dann auch hier in Palästina sehen, im März 2022. Da geht es wieder darum, keinen Muttertag feiern. Unsere Frauen, die sollten doch wie Safia sein. Prophetengefährtin, die einen Juden tötete, als Mütter, die ihre Töchter eben an gemischte Universitäten schicken. Das ist wichtiger. Und wenn wir dann nochmal überlegen, Safia habe ich doch vielleicht nochmal gehört. Also das ist jetzt wirklich für die, die sich schon länger in dieser Thematik unterwegs sind. Da gab es ja eine Safia in Hannover und die war 15 und die hat einen Bundespolizisten mit dem Messer angegriffen. Wenn wir dann noch mal ein bisschen zurückgehen würden, kämen wir auch in Afghanistan raus. Da gab es nämlich auch eine Safia, einen Abu Safia. Also die Safia oder in Großbritannien, London Attentäterin, die hieß auch Safia, eine Konvertitin, die sich diesen Namen gegeben hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Safia ist ein Indikator, wer sich als junges Mädchen mit ihr beschäftigt. Da müssen wir doch noch mal genauer hinschauen. Bei diesen Fällen, jetzt komme ich direkt nach Baden-Württemberg, also warum ich mich freue, auch hier zu sein, das mit Ihnen mal zu teilen, ist die Dimension. Also die letzten anderthalb Jahre, zwei Jahre, Jugendschutz ist angeklungen. Also das ist jetzt anonymisiert, die Vornamen stimmen nur zum Teil. Was aber stimmt, sind die Geburtsjahrgänge und die Örtlichkeiten, die Sie jetzt aus der Ferne wahrscheinlich eh nicht erkennen können. Aber die Dimension war für uns, als es ein Kollege diese Karte zusammengestellt hat, doch eine neue. Also Sie müssen sich vorstellen, das sind nicht alles Fälle für die Sicherheitsbehörden. Da sind tatsächlich auch Menschen dabei oder junge Menschen dabei, die einfach, ja, psychische Probleme, Auffälligkeiten, Verhaltensauffälligkeiten hatten. Da sind auch welche dabei, die nur mal ganz kurz Islam versucht haben. Aber es sind eben auch Fälle dabei, die intensiv bearbeitet werden mussten. Und wir haben momentan 70, 80, vielleicht sogar 90 Jugendliche, die sich in Telegram-Chats, TikTok, Discord, Session und wie es alles heißt. Also es ist eben nicht nur Instagram und TikTok, sondern es gibt so viele Möglichkeiten und viele der Jugendlichen, die dann nachher auch, bei denen nachher dann der Staatsschutz, die Polizei durchsucht hat oder wo dann die Handys zur Auswertung da waren, hat man gesehen, dass sie eben, und das ist ja auch typisch, nicht nur ein Profil, sondern viele Profile pflegen. Von diesen 70 habe ich jetzt mal 8 rausgesucht und die 8 sind aus einem relativ kleinen Raum und bei diesen 8, die sind alle jetzt über der roten Linie. Bei diesen 8 ist immer auch schon mal die Polizei dabei gewesen. Das sind Fälle, wo es Bewährungsstrafen gab oder verurteilte Fälle. Also gerade der zweite, der ist ja auch bundesweit durch die Medien gegangen. Ein Fall aus dem vergangenen Jahr. Schulformen könnte man sich angucken. Also ich könnte jetzt zu jedem Fall natürlich auch so eine kleine Fallvignette machen. Die erspare ich Ihnen. Ich will Ihnen nur beim einen oder anderen ein paar Schlagworte nochmal mitgeben. Wir machen dann so Fallkonferenzen zwischen Polizei, Verfassungsschutz und den Betreuungen, je nachdem, oder auch dann andere Stellen, die noch involviert sein müssen, Schule, teilweise sind es auch Aussagen von Schulleitungen, die dann hinzugezogen worden sind, oder Umfeld, die dann was gesagt haben. Bei dem ersten, damals eher so suizidal, ein Junge, der versuchte oder der geplant hat, der behauptet hat, er würde am Weihnachtsmarkt einen Anschlag begehen und die Bewährungsstrafe kam eben aufgrund der Verwendung von Propagandamaterial. Der zweite war dann Administrator von verschiedenen Seiten. Da fand ich ganz spannend die Beschreibung Einzelgänger, aber kein Außenseiter. Dann der dritte, der K, geboren 2010, also 15, das ist noch ein laufendes Verfahren. Da ist spannend, er hat eben auch eine Faszination für Goebbels und Hitler. Das ist also einfach nicht eindeutig. Ich habe hier auch eine ganz bunte Mischung. Viele Antisemitismen, vor allem eben aufgrund des 7. Oktober, viele Accounts. Und was hier beeindruckend war, ist, dass ein IS-Akteur tatsächlich versucht hat, mit ihm Kontakt aufzunehmen online. Und auch beeindruckend sind die Nasheed-Sammlungen. Das ist fast schon so wie bei uns auf der Arbeit, den Rechnern. Also da ist alles, was man braucht, an Sammlung vorhanden. Dann der vierte hier auf dieser Folie, da kommt auch so eine Standardgeschichte dazu, Mobbing an der Schule, Schulprobleme. Und er hat es mal so kurz zusammengefasst, the problem, the dream, the plan. Das Problem war die Schule. Der Plan war, ich hätte doch gerne mal so eine Langwaffe, mit denen ich an der Schule allen zeige, dass ich der Herr Meister bin. Das war der Traum, die Langwaffe. Und der Plan war dann eben, ich mache was mit dem Messer. Und das ist analog. Bei einer Durchsuchung hat man dann auch Messer gefunden. Dann auch immer wieder taucht auf eine IS-Flagge, die gemalt wird. Und zwar die mit dem Siegel des Propheten, die verbotene Flagge. Die wird dann manchmal, die kann man ja nicht einfach so online bestellen, also muss ich die mit dem Kugelschreiber oder mit Buntstiften malen. Idealerweise hänge ich die dann irgendwo auf. Schön ist es, wenn man es in der Schule aufhängt. Dann habe ich nämlich die Propaganda für andere zugänglich gemacht. Dann ist es auch eine entsprechende Straftat, bei der ermittelt wird. Ja, was haben wir dann noch raus? Ja, den Tee. Der Tee 2008, der ist schon ein bisschen älter, der in der Telegram-Gruppe Bombenbauanleitungen geteilt hat. Auch Ausreiseabsichten. Und was bei ihm interessant ist, der ist sehr an Geschichte interessiert. Und an Geschichte vor allen Dingen von totalitären Staaten. Also deswegen die NS-Zeit interessiert ihn total. Dann hat er auch eine Nasheed-Sammlung, eine ganz enorme. Und hat online oder auf seinem Rechner gebastelt, Collagen mit Bin Laden, Abu Bakr, IS-Flaggen und Gewaltvideos. Gewaltvideos würde sich eh auch wie ein roter Faden durchziehen. Also diese Faszination für Gewalt, die ist bei denen, mit denen wir es jetzt hier zu tun hatten, bei denen acht bei allen gegeben. Und eben, was vielleicht auch so eine Auffälligkeit ist, das ist merkwürdig, also wenn man mit vor allen Dingen Polizeibeamtinnen und Beamten redet, ist ja theoretisch 12, 13, 14, 15-Jährige, da hat man auch ein bisschen Pornografie. Da guckt man schon mal, was da noch ist. Und auffallend ist, auf diesen mobilen Geräten, die da gesichtet wurden, waren keine Spuren davon. Also das ging alle, oder wenig, sehr, sehr wenig. Das meiste, was eben dann aber wie Pornografie konsumiert wurde, waren diese Gewaltvideos, von denen es einfach unheimlich viele noch gibt vom IS. Ja, Überschneidung zu Amoktaten, das ist, glaube ich, auch so nochmal eine gefährliche, also was eben die Gefahreneinschätzung schwierig macht. Leaking, was da war, nicht erkannt wurde, das sind einfach so Punkte, wo man dann auch mit forensischen Psychologinnen und Psychologen den einen oder anderen Fall sich nochmal anschauen müsste. Und fast allen Fällen gemein ist, die Eltern blind und blank. Also Eltern, die nicht sehen, was im Kinderzimmer passiert, Eltern, die vielleicht eben auch in Trennung sind oder den ganzen Tag arbeiten. Auch die Schule hat nichts mitbekommen. Das wird man ja bei Minderjährigen, das ist momentan auch so ein Punkt, wo wir mit Schulbehörden in Kontakt sind, weil mindestens mal die Hälfte des Tages sind schulpflichtige Menschen. Also die müssen eigentlich die Hälfte des Tages wissen wir, wo sie sind und wo sie auch erreichbar wären. Und dennoch, die Schule bekommt in der Regel nichts mit. Sie sind abgetaucht auf und mit ihrem Handy. Und was, glaube ich, jetzt bei diesen Fällen nur angedeutet werden konnte, das sind jetzt hier nur acht, ist diese intensive und aufwendige Bearbeitung. Also das ist alles digital, online, viele Konten. Und Beratungsstellen, Nachrichtendienste, Polizei, die sich da zusammen mit beschäftigen. Wie relevant das sein kann, wurde am 10. Februar nochmal deutlich. Ich weiß nicht, wer es von Ihnen vielleicht auch in den Medien mitbekommen hat. Ein 14-Jähriger in Österreich verhaftet. Und er ist insofern wirklich ein Paradebeispiel, weil was hat man bei ihm gefunden bei der Durchsuchung? Messer, auch da mehrere, die schwarze Flagge. Und was er eben sonst noch alles für seinen Anschlag am Wiener Westbahnhof sich so gedacht hat, was er da brauchen könnte, ein 14-Jähriger. Dann kann man eben mit diesem Wissen um die Fälle die Profile oder wir haben also ein paar Typen erkennen und jeder Typ müsste eigentlich ein bisschen anders bearbeitet werden. Es gibt eben die, die definitiv über der roten Linie sind, die dann Anschläge auch planen. Aber dort zu beurteilen, ist es Fantasie oder passiert hier wirklich eine Planung? Das Gleiche gilt für die Ausreisen. Wenn natürlich jemand mit Gepäck vor der Tür steht, dann ist es eindeutig, aber das ist eben nicht immer so eindeutig. Also nur eine Packliste ist noch kein Indiz, dass jemand auch dann wirklich die Tür durchgeht oder durch die Tür durchläuft. Psychisch erkrankte, auffällige Jugendliche, das ist tatsächlich eine Herausforderung. Also gerade, ja, das ist ja auch pubertär ein Stück weit. Also die Suizidraten oder die Idee, seinem Leben ein Ende machen zu müssen, das ist auch ein Stück weit in der Jugend angelegt. Aber eben die Dimension und Prozente sind höher geworden in der Vergangenheit, also vielleicht auch infolge von Corona und anderen Einschränkungen. Dann die meisten, und das ist vielleicht so ein bisschen das, was dann wieder ein bisschen runterholt, die meisten sind halt erstmal Maulhelden und Mitläufer. Also das ist eben nicht so, das ist wirklich nur ein ganz kleiner Teil, wenn wir dann uns die nochmal anschauen, die dann wirklich diese Stufen durchlaufen und zur Tat entschlossen sind. Und auch ein großer Teil sind die Jugendliche, die eben online eine Identität ausprobieren, Experimente machen. Das sind auch ahnungslose Mitläufer. Wenn man dann mit denen redet, dann auch Islamkenntnis ist da nach wie vor sehr, sehr, sehr gering. Und man hat einfach mal versucht, einen Spaß zu machen. Die Ähnlichkeiten bei den Fällen, mit denen wir jetzt im Austausch standen, sind die besorgten Mütter. Das ist auch nichts Neues. Die fehlenden Väter, die falschen Freunde, das ist vielleicht neu. Also das Dschihad-Veteranen noch im Hintergrund. Auch da vielleicht so in der Erfahrung von IS gab es ja mal dieses, wie rekrutiere ich? Und da, also dieses Handbuch, wie spreche ich jemanden an? Und da war ja auch klar, Islam und Dschihad, das ist erstmal, was an fünfter, sechster Stelle kommt. Am Anfang ist es Beziehungsarbeit. Und da, das ist eben diese falschen Freunde, die sind dann eben die Peer Group, wenn die Eltern eh nicht richtig da sind, dann ist das nach wie vor ein Thema. Die Versatzstücke einer Religion, die benutzt werden, denke ich, ist hier hinlänglich auch bekannt. Und was, denke ich, tatsächlich neu ist, ist der letzte Punkt. Also diese Gewaltkultur, das würde ich nochmal unterstreichen wollen. Also das ist schon auffallend, was hier auf den Handys konsumiert wird, was hier teilweise auch auf den Speichern dann zu finden ist. Das schlägt auch dem einen oder anderen Polizeibeamten oder Polizeibeamtin ganz schön auf den Magen, als wir da uns drüber unterhalten haben. Die aktuellen Herausforderungen, das ist, glaube ich, schon meine vorletzte Folie, ist eben die Vernetzung. Wir müssen uns vernetzen. Also Sicherheitsbehörden, Zivilgesellschaft, auch Schule, ganz wichtig, Sozialarbeit, Psychologie. Psychologie, Psychologen sind sicher auch in einem besonderen Maß gefordert. Intervenieren ist ein wichtiger Punkt. Claudia hat es gesagt, proaktiv wird ein Thema, pädagogisch, präventiv, repressiv. Bei anderer Gelegenheit würde ich auch immer noch sagen, irritativ, also die irritierend auf die Jugendlichen zugehen, weil das irritiert dann schon mal, wenn so ein Verfassungsschützer an der Tür steht mit einer Kollegin oder einem Kollegen. Das hat in der Vergangenheit doch das eine oder andere Mal doch gewirkt. Was man nicht vergessen darf, wir haben es halt wirklich mit 12-, 13-, 14-Jährigen zu tun. Und ich habe, Sie haben es vorhin gesehen, bei den 8 Fällen ist durchsucht worden und Sie glauben nicht, beim einen oder anderen, wenn dann wirklich die Staatsgewalt an der Tür steht, morgens um 6, da ist dem einen anderen wörtlich was in die Hose gegangen. Also nicht nur im übertragenen Sinne. Datenschutz, Strafmündigkeit, großes Problem, nach wie vor bei der Bearbeitung. Teilweise zu Recht, teilweise tun wir uns immer schwer. Dann die aktuellen Ereignisse, die wir nicht im Griff haben. Es sind eben Trigger wie die Kriege und ich würde da gar nicht nur den 7. Oktober sagen, was wirklich Eindruck gemacht hat in dschihadistisch orientierten oder interessierten Szenen, war auch die Rückkehr der Taliban im September. Auch die Jahrestage sind eigentlich immer wieder prädestiniert, dass man dort dann auch zu dschihadistischen Taten schreitet. Also so, wenn ich dran denke, 11. September 2023, Bahnhof Wien, da war es auch ein 16-Jähriger, der versuchte, einen Anschlag zu machen, ist dann eine Dreiviertelstunde mit dem Messer ab und abgelaufen und ist dann aber sofort zurückgetreten von seiner Tat. Also diese Trigger sind ein wichtiger Punkt und eben der letzte, erkennen, aufspüren, wer berichtet was und wann an wen. Darüber können wir, glaube ich, lange diskutieren. Fazit, ein kurzes Fazit. Wir müssen alle Fragen stellen. Das macht auch unsere Arbeit nach wie vor spannend. Es gibt eben immer wieder Neues und Unbekanntes. Und auch das, jeder Fall ist individuell und unterschiedlich. Also ich kann natürlich Typen machen, aber letztendlich ist jeder Fall für sich einzigartig. Das ist eine Binse, aber man muss sich das immer wieder sagen, tatsächlich. Also dass man immer auch wieder neu bewertet und nicht versucht, das in ein entsprechendes Muster zu pressen. Need to share ist ein ganz wichtiger Satz, wenn das jemand sagt, der beim Nachrichtendienst arbeitet, der das auch anders kennt. Also wir haben ja viele Verschlusssachen und eingestufte Materialien, aber need to share heißt gerade im Umgang mit Minderjährigen auch kleine, vermeintlich unwichtige Hinweise, die müssen wir miteinander teilen und das kann dann eben auch zu einem Gesamtbild beitragen und im einen oder anderen Fall eben auch unnötige Arbeit ersparen. Wichtig bleibt deswegen vernetzen, sammeln, dokumentieren, Repression, Prävention. und die Kinder im Blick behalten. Das ist was, womit wir jetzt in diesem Monat nochmal eben auf die Schulleitungen zugehen. Also das wird eigentlich das halbe Jahr jetzt kommen in Baden-Württemberg, weil das in allen Fällen ist, da hätte man sich eigentlich auf Zeit mehr mal sich dafür interessieren und das hat gefehlt und oder die Falschen sagen, guck mal das, ich habe noch was Tolles. Ja, und damit bedanke ich mich und guck mal auf die Uhr. Naja, ein bisschen überzogen, Entschuldigung.
Das war sie, die zweite Folge unseres Podcasts. Mit spannenden und zugleich besorgniserregenden Einblicken von Dr. Benno Köpfer, dem Leiter der Abteilung Islamistischer Extremismus und Terrorismus beim Verfassungsschutz Baden-Württemberg. Was bleibt hängen? Einige Gedanken möchten wir euch noch mitgeben. Erstens, Radikalisierung bei Jugendlichen verläuft selten geradlinig. Es sind Identitätskrisen, Einflüsse aus dem Netz und emotionale Leere, die gefährliche Ideologien so anziehend machen. Zweitens, digitale Plattformen wie TikTok, Discord, Telegram sind längst zu Echokammern geworden. Hier wird nicht nur Propaganda geteilt, sondern auch Gemeinschaft vorgetäuscht. Drittens, Prävention muss früher greifen. In Schulen, die Eltern, durch pädagogische Angebote. Und viertens, wir haben von Dr. Benno Köpfer gehört, dass sich die Szene zunehmend verändert. Er hat beschrieben, auf welche Zeichen besonders geachtet werden muss und dass insbesondere der explizite Gewaltkonsum zugenommen hat. Für die Praxis bedeutet das die beständige Evaluation der eigenen Maßnahmen und Ziele sowie die Entwicklung von einem hohen Maß an Vernetzung und Austausch. Welche Entwicklungen sich darüber hinaus abzeichnen und welche Herausforderungen vielleicht noch vor uns liegen, darüber sprechen wir in der nächsten Folge mit Dr. Peter Neumann, Terrorismusforscher am King's College in London. Danke fürs Zuhören und bleibt wachsam, interessiert und im Gespräch. Wenn euch die Folge gefallen hat, teilt sie gern, abonniert uns und bleibt dran. Wir hören uns. Bis bald und passt aufeinander auf. Tschüss.